Bist du schon mal verspottet worden? Vielleicht, weil du dich zu Jesus bekennst, weil du Jesus nachfolgst, dann ist das sehr wahrscheinlich, wenn wir offen zu ihm und seinem Wort stehen. Manche sind deswegen Undercover-Christen. Das werden wir am Ende unseres Abschnitts heute sehen. Hast du schon mal Mobbing erlebt, so als Betroffener, Selbstbetroffener oder vielleicht als Beobachter? Das ist so eins der furchtbarsten Dinge, denke ich, furchtbarsten menschlichen Abgründe, wenn so alle auf den Schwächsten oder der irgendwie anders ist, losgehen, vielleicht auch nur schadenfroh zusehen. Das offenbart so wirklich die Gefallenheit von uns Menschen. Wir brauchen Erlösung. Und wenn du betroffen bist davon, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist mit dir. Und Jesus versteht dich, er weiß, wie es dir geht. Denn er kennt es aus eigener Erfahrung nur viel schlimmer. Wir werden uns heute den Bericht von Markus über die Kreuzigung von Jesus ansehen, und ihr seid ja mittlerweile schon gut vertraut mit Markus und seinem Stil. Markus hat so einen Zack-Zack-Stil, also kurze Schnappschüsse. Er gibt uns hier nicht das ganze Bild, wir sehen immer wieder die Phrase und sie und. Also es geht sehr schnell voran bei Markus. Und ich glaube, wenn wir so einen Abschnitt wie diesen lesen, unser größtes Problem ist, dass wir so vertraut sind damit. Vielleicht so sehr, wir haben so oft gehört, dass Jesus gekreuzigt wurde für uns, so oft gelesen, dass es uns vielleicht gar nicht mehr so berührt. Und wir sehen vielleicht Kruzifixe irgendwo am Feldrand, aber das ist alles sehr, sehr abstrakt eigentlich. Wir haben noch nie eine Kreuzigung gesehen. Bei den Leuten, die das Evangelium von Markus empfangen haben, war es anders. Da musste nur einen Satz schreiben und sie kreuzigten ihn und die Leute wussten, worum es geht. Er musste nichts erklären. Denn die Römer haben das gerne an den Straßenrändern getan, zur Abschreckung. Die Menschen damals kannten den Horror, was es bedeutet, gekreuzigt zu werden. Ich möchte uns heute einladen, dass wir versuchen, es so zu lesen, als würden wir es zum ersten Mal lesen, dass wir uns beeindrucken lassen, dass wir es wirken lassen auf uns, was Jesus für uns getan hat. Mich hat dieses Mal so beeindruckt, wie sehr Jesus mit Spott und mit Häme überschüttet wurde. Er, der Herr, er, der König, Schöpfer, dem alles gehört. Wie tief ist er herabgestiegen, um uns zu erlösen, zu uns und für uns. Philipperbrief lesen wir davon, Philipper 2, Vers 6. Er, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt oder wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Oder er beraubte sich, er entblößte sich, er entäußerte sich, er entleerte sich selbst. Und er nahm Knechtsgestalt an, das heißt, er wurde Mensch, wörtlich Sklavengestalt. Und indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Also nochmal diese Erniedrigung. Und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Diese Selbsterniedrigung Gottes, um uns zu erlösen. Na, wir hätten das Kreuz verdient. Das Kreuz ist ein Ort, wo Schuld gesühnt wird, wo Verbrechen gerichtet werden. Und er, der Sündenlose, hat unseren Platz eingenommen, damit wir seinen Platz einnehmen können. damit wir Kinder Gottes sein dürfen, frei von Schuld, frei von Scham, versöhnt mit unserem Schöpfer. Ich habe auch an Johannes Evangelium Kapitel 1 gedacht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. In ihm war Leben, Vers 4, und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann heißt es im Vers 11, er kam in das Seine. Er kam in seine Welt, er kam zu seinem Volk, zu Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und wir werden sehen, wie abgrundtief dieser Hass, diese Ablehnung von ihm war. Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das ist seine Einladung an dich heute Morgen. Lass uns reinspringen in den Text, Markus Kapitel 15. Pilatus hat Jesus geißeln lassen. Es waren so Lederriemen, wo Glasstücken oder Metallstücken, Knochenstücken eingearbeitet waren, hat ihm wirklich den Rücken aufgerissen bis zu den Knochen. Und da nehmen wir es wieder auf, die Geschichte im Vers 16. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Schar, eine Kohorte, eine militärische Einheit zusammen. Und sie legen ihm ein Purpurgewand an, wohl der Umhang von einem römischen Soldaten. Und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an. Und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Abscheulich, diese verrohten Soldaten nehmen diesen furchtbar gefolterten Jesus und verspotten ihn, misshandeln ihn, haben eine sadistische Freude dabei, ihn zu quälen, ihn zu erniedrigen. So wie KZ-Aufseher auch oder Hamas mit ihren Opfern. Oder der Mob auf dem Schulhof. Es ist derselbe Geist. Es ist teuflisch. Widerliches Verhalten, oder? Auf einen Mitmenschen, der eh schon auf dem Boden liegt, nochmal hinzutreten. Und die Menschen haben sich leider nicht geändert. Wir brauchen alle Erlösung. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Jesus war schon zu schwach. Manche Opfer sind allein an dieser Geißelung gestorben. Also auch hier menschliche Abgründe. Simon wollte vorübergehen. Simon hat nicht freiwillig geholfen, sondern nur aus Zwang. Auch so ein menschlicher Abgrund, diese Gleichgültigkeit. Jemand wird misshandelt und wir schauen weg, wir gehen vorüber. Einer wird gemobbt oder verprügelt oder vielleicht sogar vergewaltigt und die Menschen schauen zu. Bystander Apathy wird das genannt, also die apathischen Zuschauer. Und je mehr Leute drumherum stehen, desto weniger fühlt der Einzelne, er soll helfen und eingreifen. Aber ich glaube, diese Begegnung mit Jesus unterm Kreuz hat den Simon für immer verändert. Scheint, dass er bekannt war in der Gemeinde, wird hier gesagt, er war der Vater von Rufus und Alexander. Im Römerbrief, Kapitel 1, wird ein Rufus erwähnt. Wir wissen nicht genau, ob das derselbe ist, aber Markus schreibt ja an Christen aus dem römischen Hintergrund, aber es scheint so, dass Simon vielleicht zu Jesus gefunden hat. Er kam aus Kyrene, das ist aus Libyen, kam nach Jerusalem, um ein Lamm für seine Sünden zu opfern, und er ist dem Lamm Gottes begegnet, der gekommen ist, um hinwegzunehmen die Sünde der Welt, also die Sünde von uns allen. Vers 22. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein, das ist so ein mildes Schmerzmittel, er aber nahm es nicht. Er hat im Garten den Kelch des Leides vom Vater angenommen. Und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, also 9 Uhr morgens, und sie kreuzigten ihn. Ein kurzer Satz hier, aber alle wussten Bescheid damals. Wir können das nicht mal erahnen, was für ein Horror das war, gekreuzigt zu werden. Es war eine der furchtbarsten Foltermethoden, die die Menschheit je entwickelt hat. Die Absicht der Kreuzigung war, einen Menschen langsam unter möglichst großen Schmerzen zu Tode zu quälen. Als Abschreckung, damit niemand anders wagt, gegen Rom zu rebellieren oder ein furchtbares Verbrechen zu verüben. Haben die Opfer angenagelt hier durch die Knochen im Handgelenk und dann durch die Beine auch durch dieses Gelenk. Und der Gekreuzigte ist gehangen, sein eigenes Gewicht, der hat ihn runtergezogen und er musste sich, um atmen zu können, musste sich jedes Mal irgendwie nach oben drücken. Und er hat rotiert im Prinzip um diese Nägel, die diese zentralen Nerven durchbohrt haben. Also eine furchtbare, furchtbare Folter. Wir können uns vorstellen, der offene Rücken hier an dem rauen Kreuz. Wir können uns nicht mal vorstellen, was Jesus körperlich erlitten hat für uns. Und manche Opfer sind tagelang an diesem Kreuz gehangen. Eine furchtbare Erfindung, wieder die Gefallenheit der Menschen, die wir sehen. Siehst du auch, wenn du irgendeine mittelalterliche Folterkammer besuchst. Wir haben in der Bibel eigentlich gar keine große Beschreibung von einer Kreuzigung. Leuten war es alle klar zur Zeit Jesu. Genauesten sehen wir noch im Alten Testament, im Psalm 22. Das ist eine messianische Prophetie, ein messianischer Psalm, der über den Messias spricht, wurde aufgeschrieben 1000 Jahre zuvor, bevor die Kreuzigung überhaupt erfunden war. Und seht, was hier der Messias betet prophetisch. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, er rette ihn, befreie ihn, denn er hat er gefallen an ihm. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Ja, die Gelenke sind irgendwann ausgerissen, die Bänder durch das Gewicht alles überdehnt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Juden haben die Heidenhunde genannt. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. In Jesaja 53, eine andere Prophetie im Alten Testament über den leidenden Messias, so ungefähr 750 Jahre vor Christus, da heißt es, er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unseren Schmerz, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Das ist alles eingetroffen, werden wir noch sehen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. In einem gerechten Staat, auch in einem gerechten Universum, muss Schuld gesühnt werden, muss Verbrechen bestraft werden, Gesetzesbruch bestraft werden. Na, es ist nicht okay, wenn ein Verbrecher ungestraft davonkommt. Und einfach sorry zu sagen, langt auch nicht, nachdem du wem verprügelt oder vergewaltigt oder vielleicht sogar umgebracht hast. Und Gott ist absolut gerecht. Und der Punkt ist, wir haben sein Gesetz zigtausende Male gebrochen. Und dein Gewissen bezeugt dir das. Selbst wenn du vielleicht noch nie was von den 10 Geboten oder so gehört hast. Die Bibel sagt uns, er hat sein Gesetz in unser Herz gelegt. Und gibt es irgendjemanden hier, der noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt hat? Nee, gell? Sonst hättest du gerade gelogen. Es gibt nämlich niemanden. Und das ist ein Zeichen, dass wir alle unter Gericht stehen, eigentlich. Na, leg mal nur die 10 Gebote an dein Leben an. Hast du immer Gott respektiert in deinem Leben und immer nur für ihn gelebt, immer ihm im Mittelpunkt gehabt? Hast du nie gelästert über ihn? Hast du immer deine Eltern geehrt? Das ist eine Frage an die Teenies. besonders, gell? Hast du nie gemordet? Hunderttausende ungeborene Menschen werden jedes Jahr ermordet in unserem Land. Hast du nie gemordet? Auch nicht den Gedanken, ich könnte ihn umbringen. Auch nicht Rufmord. Jesus sagt, wenn du Hass hast in deinem Herzen, dann hast du schon gemordet. Da fängt es an, dann bist du schon schuldig. Hast du nie die Ehe gebrochen? Jesus sagt, nie mit Lust auf jemand anderen gesehen, mit dem du nicht verheiratet bist. Irgendwer nachgesehen. Ist schon Ehebruch im Herzen. Hast du nie gestohlen? Nie irgendwas runtergeladen? Musik oder Film oder so irgendwas, wofür du nicht bezahlt hast, nie kopiert im Büro, ohne zu fragen, vorher bei der Steuererklärung getrickst. Hast du nie gestohlen? Hast du nie gelogen? Dring! Nein, der Chef ist nicht da. Der trinkt gerade Kaffee, hat keinen Bock zu reden. Oder ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und ich stimme zu, klick. Nie gelogen, nie über jemanden gelästert, nie irgendjemanden oder irgendetwas begehrt, was nicht dir gehört. Die Frau deines Nächsten, das Auto deines Nachbarn, das Haus deines Nächsten. Den Fernseher, die Switch, das Handy, was immer es ist. Nie habsüchtig gewesen. Hey, wir haben Black Friday Week. Schwer. Und Habsucht, Materialismus ist Götzendienst. Sagt uns das Wort. Hast du das erste Gebot gebrochen? Nebenbei auch noch. Hast du immer Gott und deinen Nächsten perfekt geliebt? So hat es Jesus zusammengefasst. Oder warst du schon nochmal selbstsüchtig in deinem Leben? Also lass uns ehrlich sein. Wenn wir Gottes Maßstab anlegen auf unser Leben, wir sind Schwerverbrecher vor dem heiligen Gott. Wir haben ihm so oft den Stinkefinger gezeigt in unserem Leben, mit unserem Leben. Und wie magst du das, wenn du missachtet wirst, wenn du nicht geachtet wirst? Besonders wenn es so ein kleiner Stinker ist, der dir eigentlich Respekt schuldet. Wie fühlst du dich da? Und wir haben unsere Mitmenschen misshandelt, die er so sehr liebt. Wir haben sie nicht immer geliebt. Und wir müssen gar nicht so weit denken. Deine Frau ist seine Tochter. Dein Mann ist sein Sohn. Und da sind wir noch gar nicht bei den Menschen, die wir jetzt wirklich nicht mögen. Aber wir haben moralisch echt ein Problem. Wir stehen als Sünder vor dem heiligen Gott. Und mach diesen Test in deinem eigenen Herzen. Denk an deine eigenen Kinder, wenn du Kinder hast. Stell dir vor, jemand beklaut dein Kind oder betrügt dein Kind, misshandelt dein Kind, missbraucht dein Kind vielleicht sogar, gebraucht dein Kind, nutzt deinen Sohn, deine Tochter aus. Wird dich das kalt lassen? Oder wärst du zornig über dieses Unrecht, was deinem Kind angetan wurde? Na, Gleichgültigkeit ist böse eigentlich. Und der Punkt ist, du bist in Gottes Bild geschaffen. Und so ist Gott zornig über deine Sünde und es ist ein gerechter Zorn. Und Gott, der gerechte Herrscher dieser Schöpfung, wird richten und keiner wird davon kommen. Selbst wenn er sich vielleicht durchschwindelt durch dieses Leben. Aber Gott wird richten. In der Ewigkeit wird alles fair sein. Jeder einzelne von uns wird vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Es bleibt keine Rechnung offen. Im Römerbrief Kapitel 14 steht, denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist ein Trost, wenn dir Unrecht angetan wurde, so wissen darfst, in der Ewigkeit keiner wird davon kommen, es wird gerecht sein. Aber es ist sehr beunruhigend, wenn du an dich selbst denkst. Wie gesagt, wir sind Schwerverbrecher vor dem heiligen Gott und wir können es aus uns selbst auch nicht wieder gut machen. Und deswegen hat Gott es in Jesus, Gott dem Sohn, für uns getan, was wir nicht wieder gut machen können. Schau, er ist absolut heilig und er ist absolut gerecht. Und er wird richten. Aber er ist auch unendlich liebevoll und barmherzig und er liebt dich. Seit dem Tag, an dem du geboren wurdest, vorher schon eigentlich. Er hat dich immer geliebt, unendlich. Und dieser heilige Gott ist selbst in Jesus Christus Mensch geworden, einer von uns. Und er hat ein perfektes, heiliges, sündenloses Leben gelebt, das, was wir nicht leben können. Und obwohl er unschuldig war, und selbst der Pilatus hat das bezeugt, hat er unseren Platz eingenommen, den Platz der Verbrecher, hat unsere Schuld auf sich geladen und ans Kreuz getragen. Jesaja hat gesagt, die Strafe lag auf ihm für unsere Sünde. Und wenn ich das vertrauensvoll für mich selbst annehme, wird meine Sünde nie mehr auf mir liegen. Sie wird nie mehr mir zugerechnet werden. Ich bin frei. Ich bin befreit. Ich bin erlöst von meiner Schuld. Ich bin frei von der Strafe, frei von dem Zorn Gottes. Denn das hat Jesus auf sich genommen, für mich. Und so darf ich Vergebung haben und ich darf versöhnt sein mit Gott, dem Vater im Himmel. Und ich darf sein Kind sein. Ich darf Jesu Platz einnehmen, weil er meinen Platz eingenommen hat. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, nennen wir das. Bedeutet so viel wie gute Nachricht oder frohe Botschaft. Und das hat er auch für dich getan. Na, wir haben gelesen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Beziehung ist damit gemeint. Die Beziehung mit Gott ist geheilt. Wir waren wie die Schafe, die alle davongelaufen sind. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Durch sein Werk am Kreuz, deine und meine Erlösung. Also lass dich versöhnen mit Gott. Gib deine Selbsterlösungsversuche auf, gib deine Selbstgerechtigkeit auf und setz dein Vertrauen auf Jesus allein. Nimm Jesus an und was er für dich getan hat. Er hat es teuer erkauft. Er hat Blut geschwitzt im Garten bei dem Gedanken daran. Na, das Kreuz war furchtbar, das körperliche Leiden. Aber was noch viel, viel, viel schlimmer war, war sein geistliches Leid. Er, der die Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde für uns, damit wir Gerechtigkeit werden können in ihm. Stell dir das vor. Unser ganzer Abschaum, deine Lieblosigkeit, dein Neid, deine Eifersucht, meine Lust, meine Habsucht, jeder Mord, jede Vergewaltigung, der Holocaust, Folter, alle Bosheit der Menschen wurde auf ihm gelegt, am Kreuz. Das, was er mit jeder Faser seines heiligen Wesens zutiefst verachtet. Das ist wie wenn wir in Jauche oder Kotze ersäuft würden, da wo wir schon eine Kotzreaktion bekommen, so einen Kotzreiz, wenn wir es nur riechen. Das ist nicht mal eine Annäherung von dem, was es für Jesus bedeutet hat, zur Sünde zu werden. Das, was er verachtet, das, was er hasst. Und den ganzen Zorn Gottes über diese Dinge zu tragen. Das war der Horror des Kreuzes. Und nicht nur auf der Seite des Sohnes, auch auf der Seite des Vaters. Könnt ihr euch ausmalen, was es für den Vater bedeutet hat, seinen Sohn hinzurichten und zu strafen für Verbrechen, die er nicht begangen hat, sondern wir. Um der Gerechtigkeit willen. Der Richter, der seinen Sohn richtet, weil er den Platz des Verbrechers eingenommen hat. Wir können uns gerade ausmalen. Und das alles steckt in diesem kurzen Satz. Und sie kreuzigten ihn. Lesen wir weiter im Vers 26. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Das war die Anklage der Juden vor Pilatus, weil ihre religiösen Streitigkeiten, das war den Römern völlig egal, wegen dem sie eigentlich Jesus töten wollten. Das ist der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Linken und einen zu seiner Rechten. Der Heilige unter Verbrechern, so wie es prophezeit war. Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ja genau, weil würde er das tun, dann könnte er dich nicht retten. Vers 32, der Christus, der König Israels, steige herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Hätte er herabsteigen können? Ja klar. Er hat den ganzen Planeten geschaffen, auf dem das Kreuz gestanden ist. Es waren nicht die Nägel, die ihn gehalten haben, es war seine Liebe zum Vater und zu dir und zu mir. Also wenn du je zweifelst, ob Gott dich liebt, so sehr liebt er dich. So weit ist er für dich gegangen. Und dann lesen wir sogar, auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. All dieser Spott. Ihn, den Schöpfer, der den Planeten geschaffen hat, auf dem das Kreuz steht. Die Luft, die sie atmen. Der alles zusammenhält. Der hätte nur ein Wort sprechen brauchen und alle Elemente werden zerfallen. Sie lästerten Gott. Das, was sie ihm vorgeworfen haben. Nee, sie lästerten Gott. Sie lästerten ihn, die Liebe in Person. Der hier hängt aus Liebe zu ihnen, der gekommen ist, sie zu erlösen. Geschlagen, verleumdet, gedemütigt, nackt vor ihnen aufgehängt, an einem Kreuz. und sie verspotten ihn. Die Soldaten, die religiösen Leiter, sogar die Verbrecher, die neben ihm hängen, sie verspotten ihn. Im Garten Gethsemane hat Jesus zu denen gesagt, die ihn verhaftet haben, im Lukas-Evangelium: Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und wir lesen im Vers 33, und in der sechsten Stunde, 12 Uhr mittags, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, bis 15 Uhr, als der Zorn Gottes über ihn ausgegossen wurde und das Gericht für unsere Sünde an ihm vollstreckt wurde. Vers 34, und in der neunten Stunde, und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Was übersetzt ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betet hier Psalm 22. Erfüllt Psalm 22. Es ist unvorstellbar, die Entfremdung kam in die Gottheit zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn, in die irre Beziehung. Wir werden das nie völlig verstehen. Aber das ist, was Sünde macht. Sünde zerstört Beziehung. Beziehung mit Gott vor allem auch. Hast du dich jemals verlassen gefühlt? Hast du dich jemals einsam gefühlt? Alleine gefühlt? Verlassen vielleicht selbst von Gott? Warum tust du nichts? Jesus versteht dich. Jesus weiß, wie du dich fühlst, weil er kennt es aus eigener Erfahrung, nicht nur theoretisch. Er hat es erlebt. Und du bist nicht allein. Er ist bei dir. Wegen dem, was Jesus für dich getan hat, musst du nie mehr allein sein, nie mehr verlassen von Gott. Ja, du kannst ihm den Rücken zudrehen, aber er wird immer auf dich warten mit offenen Armen, auf den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und er wartet, dass du zurückkehrst. Es gibt ein Lied, was es, finde ich, schön ausdrückt, was Jesus für uns getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Kennt ihr das? Ja? Können wir es zusammen singen?
Ja.
Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. Einen Sohn an unserer Stadt für all des Büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern sehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihm ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen.
auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient, ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Amen.
Und als einige der Dastehenden es hörten, sagten sie: Siehe, er ruft Elia. Eloi klingt so ähnlich wie Elia, und die haben das scheinbar sich verhört. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Und Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Johannes, der unter seinem Kreuz stand, hat uns überliefert, was er geschrien hat: Es ist vollbracht! Es war ein Siegesschrei. Es ist vollbracht. Die Macht der Finsternis ist besiegt. Der Schuldschein, der gegen uns war, ist ausgelöscht, ist völlig bezahlt. Und wenn jemand deine Schuld völlig bezahlt hat, dann gibt es nichts mehr, was du tun musst. Dann bist du frei. Es ist geschenkt. Vers 38, und der Vorhang des Tempels, der zwischen dem Heiligen, dem Vorraum und dem Allerheiligsten aufgehängt war, der die Menschen von der Gegenwart Gottes getrennt hat, zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, von Gott her. Tag der offenen Tür. Der Weg ist frei durch Jesus. Du kannst kommen zu Gott. So wie du bist, kannst Vergebung haben, versöhnt sein. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Gab viele Augenzeugen. Wir haben hier nicht irgendeine erfundene religiöse Geschichte, irgendwo, irgendwann. Nee, wir kennen den Ort, wir kennen die Zeit, es ist wirklich passiert. Es sind Augenzeugenberichte hier. Vers 42, und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, das heißt der Tag vor dem Schabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete, und er wagte es und ging zu Pilatus hinein, dem römischen Statthalter, und bat um den Leib Jesu. Gekreuzigte wurden oft einfach hängen gelassen, wilden Tieren überlassen. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Josef hat sich unrein gemacht vor dem Schabbat durch das, was er getan hat. Er war ein reicher Mann, er war ein angesehener Mann, er war Mitglied, hat einen Sitz im Hohen Rat der Juden. Lukas berichtet uns, er hat nicht zugestimmt bei der Verurteilung von Jesus. Johannes berichtet uns, er war ein heimlicher Jünger Jesu aus Furcht vor den Juden, so ein Undercover-Christ. Vielleicht kennst du auch solche. Ich hoffe, du bist nicht selbst so einer. Aber nachdem Josef gesehen hat, dass Jesus für ihn gestorben ist, war ihm alles egal, sein Ansehen, seine Position. Ich meine, wenn Jesus für dich gestorben ist, solltest du nicht für ihn leben. Was sonst sollten wir tun? Und aus meiner persönlichen Erfahrung, mein Tipp ist, oute dich von Anfang an als Nachfolger Jesu, wenn du irgendwo neu hinkommst. Ist viel einfacher als im Nachhinein. Sparst dir auch viele Probleme. Ist gar nicht schwer, wenn jemand sagt, Gott sei Dank, sag ja genau, er ist wirklich gut. Hast du recht. Wenn jemand eine Not hat, sag, darf ich für dich beten. Wenigsten Leute lehnen das ab, die meisten sind total dankbar dafür. Oder tragen eine Kappe wie ich oder irgendein T-Shirt mit einer christlichen Aufschrift oder ein Kreuz oder sonst irgendwas. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Aber oute dich von Anfang an, dann ist alles klar und dann kannst du ja auch die Wahrheit sprechen ins Leben von Menschen und Zeuge sein. Na, wir sind geliebt, wir sind erlöst, wir sind befreit, wir sind versöhnt. Jesus hat alles für uns gegeben. Wie sonst, was sonst sollten wir tun, als jeden Tag dankbar für ihn leben? Amen. Lass uns nochmal die letzte Strophe von Wie tief muss Gottes Liebe sein singen zum Abschluss.
Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe.
Danke, lieber Herr Jesus, dass du das für uns getan hast. Und obwohl wir es nie völlig verstehen werden, wollen wir heute staunend vor dir stehen, dankbar vor dir sein, weil wir wissen, es war für mich persönlich, für meine große Schuld. Und Herr, wie schön ist es, versöhnt zu sein. Wie schön ist es, frei zu sein und erlöst zu sein. Danke, Herr Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass du es vollbracht hast. Und dass wir jetzt in diesem Sieg, in dieser Freiheit leben dürfen. Frei von Schuld, frei von Gesetzlichkeit. Frei, irgendwas leisten zu müssen. Wir dürfen einfach aus Dankbarkeit, aus Liebe zu dir, mit dir, für dich leben und Zeugen sein. Danke, Jesus, was für ein Vorrecht, dass wir dich kennen dürfen. Amen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern zum Abschluss, das, was Jesus uns als Andenken gegeben hat. Und das ist ein Festmahl, wir feiern Abendmahl, Festmahl für die, die sich Jesus anvertraut haben. Und wenn du das noch nie getan hast, möchte ich dich einladen, es jetzt zu tun. Jesus wartet auf dich. Es ist einfach, dass du dein Herz zu ihm erhebst. Dem sagst, Jesus, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich Vergebung brauche. Und ich glaube, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, für meine persönliche Schuld. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Herz zu kommen. Sei du mein Retter und sei du mein Herr, ich will ab heute für dich leben. Sag ihm das. Und dann kannst du mitfeiern. Und wenn du noch nicht bereit dazu bist, dann ist auch okay, wenn du noch überlegen musst. Dann lass das Abendmahl an dir vorbeigehen. Okay, lass uns an ihn denken. Lass uns mit Ehrfurcht, mit Dankbarkeit feiern, was er für uns getan hat.